Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Die Autobauer fordern Prämien, wollen aber auch die Börse zufriedenstellen. Kann das sein? Dividenden zahlen und Prämien fordern. Die oberste Autolobbyistin Hildegard Müller sieht darin natürlich kein Problem.
Einfach nur zu sagen, auf Dividende zu verzichten, greift zu kurz. Die Unternehmen zahlen Steuern in erheblichem Maße auch. Und um dieses Steuerthema auch wieder in Gang zu bringen, um Absatz wieder in Gang zu bringen, um Arbeitsplätze wieder zu stabilisieren, ich glaube, dafür brauchen wir diese neue Partnerschaft.
Ja, und mit Partnerschaft meint sie eben Prämien für den Kauf von Autos. Die Diskussion dazu fassen wir zusammen. Und die US-Wirtschaft ist zu Jahresbeginn deutlich eingebrochen. Deutschlandfunk der Abend zunächst mit dem Blick auf Wirtschaft und Gesellschaft. Ich bin Sina Fröndrich, herzlich willkommen. Künstler leben plötzlich von Grundsicherung. Kleine Geschäfte melden Insolvenz an. Ja, und große Konzerne wie die Lufthansa verhandeln über Staatshilfe. Das Coronavirus hat die deutsche Wirtschaft infiziert. Das ist offenkundig. Und so rechnet die Bundesregierung in diesem Jahr mit einem Einbruch der Konjunktur um 6,3%. Doch im nächsten Jahr könnte es auch schon wieder aufwärts gehen. Woher Wirtschaftsminister Peter Altmaier diesen Optimismus nimmt, berichtet Uwe Lüb.
Es ist ein Absturz. Die deutsche Wirtschaft knickt ein unter der Last der Corona-Pandemie und den Maßnahmen dagegen. Bei der Vorstellung der Frühjahrsprojektion der Bundesregierung versucht Bundeswirtschaftsminister Altmaier von der CDU erst gar nicht, darum herumzureden.
Wir gehen davon aus, dass die Wirtschaft der Bundesrepublik Deutschland in diesem Jahr um 6,3%, also rund 6% schrumpfen wird und dass sie sich im nächsten Jahr um etwa 5,2%, also um rund 5% erholen wird.
Doch die Erholung wird dauern, denn was zuerst kommt, ist hart. Ein neuer Negativrekord. Altmaier nennt es unverblümt
die schwerste Rezession in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland.
Erst übernächstes Jahr, schätzt der Wirtschaftsminister, wird das Vorkrisenniveau wieder erreicht sein. Bis dahin leiden nicht nur etliche Firmen, sondern mit ihnen ihre Mitarbeiter. Die Beschäftigung in Deutschland wird zurückgehen, so Altmaier.
Das wird ein Rückgang sein, der schmerzt, auch wenn er nur ein Bruchteil des Rückgangs ist, der in anderen europäischen Ländern und erst recht in den Ländern wie den USA zu verzeichnen ist.
Auch wenn es die Betroffenen kaum trösten wird, es könnte schlimmer kommen. Bei rund 5% liegt die Arbeitslosigkeit jetzt. Als Folge der Krise wird sie voraussichtlich auf fast 6% steigen. Wenn es so kommt, verläuft die Krise für Deutschland fast glimpflich, denn der Internationale Währungsfonds geht von einem Minus der Weltwirtschaft von 3% aus. Eine Zahl, die man einordnen muss, sagt Altmaier.
Nur zur Erinnerung, der Rückgang in der Banken- und Börsenkrise für die Weltwirtschaft war minus 0,1%.
Für die Opposition heißen all diese Zahlen, dass die Regierung nun in der Pflicht steht, damit die Wirtschaft wieder in Schwung kommt. Gleich nach dem Gesundheitsschutz kommt daher für FDP-Fraktionsgeschäftsführer Buschmann, wie er es nennt, Vorfahrt für Wachstum und Beschäftigung.
Denn die Menschen wollen gesund durch die Corona-Krise kommen, aber sie wollen nach der Corona-Krise auch noch einen Arbeitsplatz haben.
Buschmann denkt vor allem an steuerliche Erleichterungen. Auch Grünen-Fraktionschef Hofreiter fordert die Regierung auf zu handeln. Konkret:
Herr Altmaier muss seinen Job machen und muss deshalb jetzt sowohl ein Konjunkturpaket als auch ein Investitionspaket planen.
Dabei denkt er zum Beispiel an Einkaufsgutscheine für die Menschen im Land. Buschmann dürfte das an Abwrackprämien für Autos erinnern, seines Erachtens nutzloses Strohfeuer. Altmaier hat übrigens schon einen 4-Punkte-Plan angekündigt, um aus der Krise zu steuern. Dazu gehört auch ein Konjunkturprogramm. Einzelheiten behält er aber noch für sich. Zu Auswegen aus der schwersten Rezession der Bundesrepublik heißt es also vorerst, Fortsetzung folgt.
Düstere Aussichten für die deutsche Wirtschaft. Doch mit einer anderen Brille betrachtet, dürften wir noch verhältnismäßig gut durch diese Krise kommen. Denn weltweit droht 1,6 Milliarden Arbeiterinnen und Arbeitern in der Schattenwirtschaft nach UNO-Angaben der Verlust der Existenzgrundlage. 1,6 Milliarden Menschen. Wie sehr die Corona-Pandemie auf die Konjunktur durchschlägt, das sehen wir auch in den USA. Wie sich die US-Wirtschaft zu Beginn des Jahres entwickelt hat, dazu gibt es jetzt eine erste Schätzung. Jan Bösche ist für uns in Washington. Diese erste Schätzung ist ein ziemlicher Einbruch. Wie sieht es denn aus?
Es ist ein ziemlicher Einbruch. Die Zahlen von der US-Regierung zeigen ein minus 4,8% für das erste Quartal Januar bis März. Das ist der erste Rückgang in den USA seit 6 Jahren. Also die guten Jahre der Wirtschaft haben am Anbeginn des Jahres schon sozusagen aufgehört. Und allen hier ist bewusst, dass das erste Quartal wirklich nur ein Vorbote ist, sondern dass ja die Corona-Krise besonders in den USA erst so richtig im zweiten Quartal losgeschlagen hat. Also da sind die Erwartungen noch so viel schlimmer. Und trotzdem sind 4,8% für die USA schon eine ziemliche Ernüchterung. Und wenn man sich die Details anguckt, zum Beispiel der Konsum ist stark zurückgegangen, -7,6%. Und man darf nicht vergessen, dass gerade hier in den USA der Konsum, die Ausgaben der Privathaushalte ein ganz, ganz wichtiger Wirtschaftsmotor sind. Und auch bei den Dienstleistungen ein starker Rückgang. Und das alles, man darf es nicht vergessen und kann es nicht oft genug sagen, nur ein Vorbote.
Ja, und machen wir einen kleinen Schlenker. Ein wesentlicher Faktor für die US-Wirtschaft ist ja tatsächlich der Flugzeugbauer Boeing. Der hatte schon Probleme wegen der 737 Max. Jetzt kommt die Corona-Pandemie obendrauf. Wie schlecht steht es denn um den Flugzeugbauer?
Es sieht nicht gut aus für Boeing. Werden gemeldet für das erste Quartal. Das Unternehmen möchte 16.000 Stellen streichen. Das ist ein Zehntel der Beschäftigten. Und das hat Auswirkungen nicht nur für die 737 Max, die ja schon vorher Probleme bereitet hat. Also Boeing ist nicht stark in diese Krise gegangen, sondern schon mit einer eigenen Krise. Die Produktion dieses Flugzeugmodells soll erst langsam wieder anlaufen. Interessant, wichtig zu wissen, auch zum Beispiel die Produktion des eigentlich sehr erfolgreichen Langstreckenflugzeuges 787 soll um die Hälfte reduziert werden. Boeings großes Problem ist, die Fluggesellschaften wollen die bestellten Flugzeuge zurzeit nicht haben. Im Gespräch ist die Frage, wie das Unternehmen die Krise durchstehen möchte. Der Boeing-Chef heute Morgen hat gesagt, er möchte Staatshilfen noch nicht ausschließen, aber beschlossen sind sie bisher auch noch nicht.
Ja, US-Präsident Donald Trump, der sieht ja den Zenit der Corona-Pandemie schon überschritten. Gilt das auch für seine Erwartung an die wirtschaftliche Entwicklung?
Ja, das gilt auch für seine Erwartungen und er zeigt da wirklich einen Zweckoptimismus, hat das ja wirklich vom Beginn an der Krise getan. Er hofft, dass es im dritten Quartal wieder nach oben geht und er sagt, er hofft, dass die USA ein unglaubliches viertes Quartal erleben werden. Allerdings gibt es da sehr, sehr viele Zweifel hier, wenn man sich Experten anguckt. Die ersten Bundesstaaten haben jetzt angefangen, zögerlich die Wirtschaft wieder zu öffnen, zum Beispiel Friseursalons wieder zu öffnen, Restaurants teilweise wieder zu öffnen. Auch mit Kritik von Experten, die sagen, das ist in vielen Fällen noch zu früh passiert und man müsste aufpassen, dass sich das Coronavirus nicht wieder verbreitet und diese Hoffnung auf einen Neuanfang dadurch zunichte gemacht wird. Das sind also im Prinzip die ersten Vorboten und die große Frage ist, wie es weitergehen soll. Heute Morgen an den Börsen hier in der Wirtschaftsberichterstattung positive Tests einer möglichen Behandlungsweise haben die Daten schon nach oben getrieben, aber auch hier warnen Experten wieder. Hier geht es nur um eine Behandlung, es geht noch um keinen Impfstoff. Es werden also noch mühsame Monate sein. Und ob wirklich die Wirtschaft zur Wahl im November wieder brummt, das hofft, glaube ich, nur Donald Trump.
Jan Bosche war das über den Einbruch der US-Wirtschaft und die Leitungsprobleme. Die kleinen Spratzer bitten wir zu entschuldigen. Und wieder hat die Lufthansa einige Millionen Euro verloren. Pro Stunde ist es eine, sagt Lufthansa-Chef Carsten Spohr. Noch immer ist nicht klar, steigt der Bund ein, gibt es Kredite, gibt es ein Schutzschirmverfahren. Dafür klar ist nun, welche Hilfe die Töchter in der Schweiz bekommen. Brigitte Scheutes weiß mehr.
1,5 Milliarden Franken, das sind umgerechnet 1,4 Milliarden Euro, stellt die Schweiz den Lufthansa-Töchtern Swiss und Edelweiss zur Verfügung. Diese werden von einem Bankenkonsortium bereitgestellt und zu 85% durch den Bund dort garantiert. Die Luftfahrtindustrie sei eine volkswirtschaftlich kritische Infrastruktur, hieß es zur Begründung von der Schweizer Regierung. Die Hilfe aber erfolgt unter der Bedingung, dass diese Mittel nur der schweizerischen Infrastruktur dienen dürften. Mit anderen Worten, es darf kein Geld an die Muttergesellschaft im Ausland fließen. Und Dividenden sind nicht erlaubt, auch andere Transfers im Konzern nicht, bis die Darlehen vollständig getilgt sind. Diesen Bedingungen hat die Lufthansa umgehend zugestimmt. Damit ist die Schweiz das erste Land, in dem die Staatshilfen fließen. In Österreich hatte die Lufthansa-Tochter Austrian Airlines gestern den Antrag auf 767 Millionen Euro gestellt. Doch auch die österreichische Regierung möchte unbedingt vermeiden, dass Geld aus Österreich an den Mutterkonzern in Deutschland transferiert wird. Es gebe klare Interessen, was den Standort Österreich betreffe, sagte dessen Bundeskanzler Sebastian Kurz. Er hatte auch eine direkte Beteiligung an der Lufthansa ins Gespräch gebracht. Ein Mitspracherecht des Staates möchte Lufthansa-Chef Carsten Spohr jedoch möglichst vermeiden. Darüber verhandelt er auch gerade in Berlin. Die Bundesregierung verlangt im Gegenzug für eine Hilfe in Höhe von wahrscheinlich 9 Milliarden Euro eine Sperrminorität, 2 Sitze im Aufsichtsrat und für ein Teildarlehen einen Zinssatz von 9%.
Milliardenbürgschaft für die Lufthansa-Töchter in der Schweiz. Und damit schalten wir zu unserer Börsenreporterin Claudia Werle. Frau Werle, wie kommt das denn an?
Ja, das gibt zumindest einen kleinen finanziellen Spielraum, wenngleich, das ist ja eben angesprochen worden, die Probleme damit nicht gelöst sind. Anleger jedenfalls sind begeistert. Lufthansa-Aktien steigen über 4%.
An den Fluglinien hängen ja auch die Flugzeugbauer. Wir haben schon über Boeing gehört und auch von Airbus kommen vor allem für die Beschäftigten schlechte Nachrichten.
Das ist richtig. Die Flugzeugbranche nach Corona wird eine andere sein als vor Corona. Es ist einfach abzusehen, dass die Zahl der Flugverbindungen abnehmen wird. Einzelne Fluggesellschaften merken, wir brauchen die Flugzeuge gar nicht mehr, die wir in Auftrag gegeben haben, oder wir brauchen zumindest nicht mehr so viele Flugzeuge. Airbus schreibt im ersten Quartal hohe Verluste, unterm Strich ein Minus von 481 Millionen Euro. Der Airbus-Chef hat seine Mitarbeiter auf harte Zeiten eingeschworen. In Frankreich sind rund 3000 Beschäftigte in Kurzarbeit. Hier in Deutschland werden es einige tausend Menschen auch bald sein. Es ist ja schon angesprochen worden, beim Konkurrenten Boeing sieht es noch schlechter aus. Die Aktien von Airbus heute jedenfalls 10% im Plus. Aber wenn man das ein bisschen relativiert, wenn der Zeitraum etwas größer ist, dann sieht das Minus schon deutlich weniger aus.
Es gab heute endgültige Quartalszahlen, unter anderem von Volkswagen. Und da spielte auch der Ausblick eine Rolle. Wie fällt der denn aus?
Gut, die aktuelle Lage ist alles andere als rosig. Das betrifft ja nicht nur VW, sondern auch die Konkurrenz. Wenn viele Werke geschlossen sind, die Kosten weiterlaufen, wenn sich wegen der unsicheren Lage viele potenzielle Kunden mit der Bestellung neuer Fahrzeuge zurückhalten, dann ist das kein Wunder. Die VW-Tochter Audi schraubt nur knapp an roten Zahlen vorbei. Bei Porsche sind die Gewinne im ersten Quartal um mehr als ein Drittel zurückgegangen. Aber davon ganz abgesehen, es gibt ja längst Überlegungen, wie die Branche wieder auf die Beine kommen kann. Von Impulsprämien beim Autokauf ist da die Rede, von Abwrackprämien für alte Fahrzeuge. Man sollte die derzeitige Situation auch als Gelegenheit nutzen für eine Umstellung auf klimafreundlichere Mobilität. VW-Aktien heute jedenfalls 6% höher.
Wir haben es gehört, die US-Wirtschaft bricht ein im ersten Quartal. Auch die Aussichten für die deutsche Wirtschaft sind nicht besonders rosig. Aber der DAX, der kann heute zulegen. Lässt sich dieser Optimismus erklären?
Es steckt einfach viel Hoffnung dahinter. Die Hoffnung, dass die Lage langsam besser wird. Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus hat sich stabilisiert. Erste Geschäfte öffnen wieder. Die Notenbanken beraten, welchen Kurs sie in Zukunft einschlagen wollen. Heute Abend werden wir es von der amerikanischen Notenbank hören. Morgen berät dann die europäische Notenbank. Der DAX jedenfalls 3% höher. Er steigt auf 11.119 Punkte.
Und die Ratingagentur Fitch hat die Kreditwürdigkeit Italiens herabgestuft. Welche Reaktion sehen Sie beim Euro und den Anleihen?
Der Euro schwächer, 1,0855 Dollar. Die Feinunze Gold wird mit 1.700,84 Dollar gehandelt. Und die Umlaufrendite, die ist von minus 0,44 auf minus 0,48% gesunken.
Claudia Werle war das mit dem Börsenbericht. Die Öltanker sind voll, die Preise für den Rohstoff, die sind rekordniedrig. Und diese günstigen Energiepreise, die haben auch die Inflation im April weiter nach unten gedrückt auf 0,8%. Das ist weit entfernt vom definierten Ziel der Europäischen Zentralbank. Und das könnte zu einem Problem werden, nämlich in Form einer Deflation mit sinkenden Preisen. Mischa Erhardt berichtet.
In dieser Krise gelten die üblichen Berechnungsmodelle und Vorhersagen nur noch begrenzt. Das gilt auch für manche Statistik, die etwa der Berechnung der Inflation zugrunde liegt. So gab es in den Aprilzahlen beispielsweise keine Daten für Friseurbesuche, weil die Läden geschlossen blieben.
Also es ist insgesamt nur eine grobe Indikation, weil momentan viele statistische, methodische Probleme vorhanden sind. Insbesondere sind halt einige Preise nicht zu erheben. Also wenn ich zum Beispiel an Pauschalreisen denke, Sie können momentan keine Pauschalreisen buchen. Insofern können die statistischen Ämter auch keine Pauschalreisenpreise erheben. Und dadurch wird die Schätzung der Gesamtinflation für Deutschland natürlich schwierig.
Sagt Volkswirt Marco Wagner von der Commerzbank. Vor allem die Ölpreise sind in den Keller gerauscht und haben die Inflation gedrückt. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Ölpreise um knapp 6% gefallen. Verteuert haben sich dagegen Lebensmittel, Obst und frisches Gemüse um fast 5%. Das aber fällt weniger ins Gewicht als die allgemeine Kauf- und Investitionszurückhaltung von Konsumenten und Unternehmen durch den wirtschaftlichen Stillstand. Markus Demarie vom Institut der Deutschen Wirtschaft.
Weil entsprechend Unternehmen zurzeit nicht investieren können, Die Haushalte fragen viele Güter letztendlich auch nicht nach, weil sie auf Basis von Ansteckungsrisiken ihre Häuser ja teilweise auch nur selten verlassen. Dadurch fehlt natürlich viel Nachfrage und dadurch ist natürlich auch kein Inflationsdruck da und es führt zu einer sehr niedrigen Inflation im Moment.
Der Europäischen Zentralbank dürfte die sinkende Inflation in Deutschland und im Euroraum dennoch ein Dorn im Auge sein. Denn das Ziel stabiler Preise verorten die Währungshüter in Frankfurt bei einer Preisteuerung von knapp 2%. Ökonomen und Zentralbanker befürchten bei einem zu starken Absinken der Preise das umgekehrte Extrem einer Deflation, also fallender Preise. Denn die können zu einer Abwärtsspirale führen.
Sprich, ich erwarte niedrigere Preise, dann schiebe ich einfach mal den Konsum auf. Ich kaufe die Couch nicht heute, sondern verschiebe den Kauf auf morgen. Aber da fehlt mir natürlich dann wirtschaftlich die Nachfrage. Und wenn das eine Abwärtsspirale in Gang setzt von niedrigeren Preisen, Konsum aufgeschoben, weniger Nachfrage, mehr Arbeitslosigkeit, wieder weniger Nachfrage und so weiter, dann führt das insgesamt in eine große wirtschaftliche Rezession. Und davor haben die Notenbanken Angst,
sagt Marco Wagner. Ob diese Gefahr nun aber wirklich besteht, das kann aktuell wohl niemand wirklich voraussehen.
Mischa Erhardt berichtete. Volkswagen in Niedersachsen, Daimler in Baden-Württemberg, BMW und Audi in Bayern und dazu noch jede Menge Zulieferer. Es ist klar, dass diese drei Bundesländer ganz besonders daran interessiert sind, wie sich der Automarkt in den kommenden Monaten entwickelt. Die Autobauer produzieren weder, doch werden sie ihre Autos auch los. Die Branche fordert Kaufprämien, auf Dividendenzahlungen will sie aber nicht verzichten. Kann das sein und wie nachhaltig sind Prämien? Und was bekommen all jene, die kein Auto haben? Tobias Krone über eine Debatte, die Rampe bildet für ein Treffen kommende Woche im Kanzleramt.
Wie bringt Deutschland seine Autoindustrie wieder ins Laufen? Und welche Maßnahme ist die gerechteste für alle VerbraucherInnen und das Klima? Die Debatte darüber ist in vollem Gange. Der mächtige Lobbyverband der deutschen Autokonzerne VDA fordert von der Politik, mit Geld nachzuhelfen, vor allem mit staatlichen Kaufprämien für Neuwagen, und zwar unabhängig von der Antriebstechnik, so VDA-Präsidentin Hildegard Müller heute Morgen im Deutschlandfunk.
Das gilt für alle Motoren. Ich glaube, das geht nicht nur für Elektrofahrzeuge und Hybrid, sondern das geht auch für moderne Verbrenner, das geht für moderne Diesel und andere Autos. Und deshalb ist es, glaube ich, jetzt sehr wichtig, dass wir diesen Impuls in der Breite auch bekommen, dass die Verbraucher Vertrauen fassen und auch wieder zu Käufen kommen.
Ganz anders sieht es Burkhard Stork, Bundesgeschäftsführer des Radclubs ADFC. Heute Vormittag plädierte er auf diesem Sender für eine Mobilitätsprämie, die nicht allein den Autokauf fördere.
Wir glauben, wenn Geld zum Wirtschaftsankurbeln bereitgestellt wird, dann sollte es eine Mobilprämie für alle sein, also auch für die, die gar kein Auto wollen oder sich kein Auto leisten können oder schlicht das Auto im Alltag nicht benutzen wollen. Wir wollen eine Prämie, die auch dafür genutzt werden kann, den Haushalt mit guten neuen Fahrrädern auszustatten, die auch genutzt werden kann, um ÖV-Karten, also Karten im Verkehrsverbund oder für die Deutsche Bahn zu bezahlen und darüber Mobilität zu sichern.
Wenn schon eine Autokaufprämie aus Steuergeldern, dann solle sie der Staat allein für E-Autos zahlen, so Burkhard Stork vom ADFC.
Wenn es um den Autokauf gehen soll, dann eine sozial-, umwelt- und klimagerechte Prämie. Das kann wohl nur das Elektroauto sein.
In diesem letzten Punkt ist sich der Radlobbyist weitgehend einig mit dem konservativen bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder von der CSU, der gestern auf einer Pressekonferenz klarstellte, ein Weiter-so in der deutschen Autoindustrie dürfe man mit einer Kaufprämie nicht fördern.
Eines ist auch ganz klar. Wir dürfen auf keinen Fall einen Reset-Knopf drücken beim Thema Klimaschutz. Wir müssen jetzt das, was wir in Corona gelernt haben, nicht wieder verlernen. Wir müssen die Effekte, die sich ergeben, auch an Vorteilen für die Natur, jetzt versuchen weiterzuentwickeln.
Mit dieser erstaunlich klaren Ansage für die Förderung alternativer Antriebe stellt sich Söder an die Spitze der Autobundesländer. Eigentlich hatten Söder und seine Amtskollegen Winfried Kretschmann aus Baden-Württemberg und Stefan Weil aus Niedersachsen geplant, heute darüber zu reden, wie wieder Schwung in die angeschlagene Autoindustrie kommen soll. Doch die Videokonferenz der Ministerpräsidenten der drei großen Autobundesländer wird verschoben, aus terminlichen Gründen, wie es heißt. Und dennoch, die Autoindustrie drängt zur Eile und fordert Maßnahmen. Auf die Frage, wie fair es sei, mit Steuergeldern Autobauer zu fördern, die auch in diesem Jahr noch Dividenden an Aktionäre auszahlen wollen, antwortet VDA-Präsidentin Hildegard Müller so.
Weil es auch wichtig ist für die deutsche Industrie, dass die Aktionäre an Bord bleiben. Wir haben viele Versuche von Unternehmen einzusteigen in die Unternehmen der deutschen Wirtschaft. Ich glaube, dass es deshalb wichtig ist, Aktionäre an Bord zu halten.
Für die kommende Woche ist ein Autogipfel der Bundesregierung geplant. Dass dann schon über Prämien entschieden wird, gilt als unwahrscheinlich.
Die Autobranche fordert Kaufprämien und auch die Reisebranche fordert einen Rettungsschirm und hat dafür heute bundesweit getrommelt. Busunternehmen, Reiseveranstalter, aber auch Hotels befürchten eine Pleitewelle. Denn Übernachten im Hotel, das ist im Moment nur Geschäftsreisenden vorbehalten. Allerdings, die Branche ist kreativ geworden und bietet Hotelzimmer inzwischen als Büros an. Doch das reicht nicht, berichtet Vivien Leue, die mit dem Chef der Dorint-Kette gesprochen hat, mit Dirk Iserlohr, der deutliche Worte findet.
Das ist eine so dramatische Entwicklung in der Hotellerie, die ich für mich selbst noch nie nachvollzogen hatte.
Dirk Iserlohe ist Probleme eigentlich gewohnt. Jahrelang hat der Manager die Hotelkette Dorint saniert. Seit 2017 erwirtschaften die mehr als 60 Dorint-Hotels in Deutschland, Österreich und der Schweiz wieder Gewinne. Doch dann kam die Corona-Pandemie. Innerhalb von nur einer Woche waren alle Häuser in Deutschland so gut wie leer.
Ich habe Krisen erlebt, 9/11, die SARS-Krise 2003, die Wirtschaftskrise in 2008 und die Bankenkrise in 2010. All dies wurde begleitet von 25-30% Umsatzschwund. Aber nicht das, was wir heute erleben müssen, faktisch ein Umsatzschwund auf 0 oder 95% im Schnitt.
Mittlerweile sind 3/4 der 3.500 Dorint-Mitarbeiter in Deutschland in Kurzarbeit. Geblieben sind die Hoteldirektoren und Azubis. Doch statt Übernachtungsgäste einzuchecken, vergeben sie aktuell vor allem Tageszimmer.
Die Not macht erfinderisch und dafür haben wir das Produkt MyOffice at Dorint entwickelt.
Wer nicht im Großraumbüro neben potenziell Corona-Infizierten oder im Homeoffice neben Kindern und Haustieren arbeiten möchte, kann tagsüber ins Hotelzimmer ziehen. Das Angebot, sagt Dorint-Chef Iserlohr,
wird tatsächlich auch genutzt, wie zum Beispiel einer großen Bank in Dresden, die gleich 100 Zimmer angemietet hat.
Deutschlandweit bieten laut der Internetseite homeofficeimhotel.de mehr als 500 Häuser einen solchen Service an. Die Tagespreise starten bei rund 30 Euro, inklusive Wasser, Kaffee sowie dem Zugang zu Druckern und schnellem Internet. Bei Dorint gibt es für 59 Euro am Tag auch ein Frühstück und Mittagessen aufs Zimmer. Diese neuen Umsätze schmälern die riesigen Verluste allerdings kaum, sagt der 55-jährige Iserlohe. Im Schnitt liege die Belegung in den Hotels deutschlandweit aktuell bei rund 10%, statt wie üblich 80-90.
Das ist halt ein Zeichen der Kreativität, dass wir unseren Beherbergungsauftrag ernst nehmen und natürlich auch der Außenwelt sagen wollen, wir sind da.
Manchmal, sagt Iserlohe, habe er schon das Gefühl gehabt, seine Branche sei vergessen worden. Während Einzelhändler und Friseure öffnen dürfen, gilt für Hotels noch immer das Übernachtungsverbot für Privatpersonen. NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart will sich bei seinen Länderkollegen allerdings dafür einsetzen, dass dieses Verbot bald fällt.
Wir brauchen jetzt auch für das Hotel- und Gaststättengewerbe eine Perspektive, die muss sehr verantwortungsvoll sein.
Es werde Auflagen geben. Mitarbeiter müssten geschützt, Mindestabstände gewahrt werden.
Man wird dann innerhalb eines Hotels sicherlich gewisse Bereiche auch nur einschränkend nutzbar machen können oder gar nicht nutzbar machen können, wenn da so eine Haustheke ist oder sowas.
Zimmer aber könnten wieder vermietet werden. Und damit könnten die deutschen Hotels zum Beispiel für Familien eine Urlaubsperspektive bieten.
Schönen guten Morgen.
Im Hotelhaus am Zoo in Düsseldorf hofft Inhaber Otto Ley sehnsüchtig auf eine solche Öffnung.
Normalerweise wäre der Laden voll. Die Leute würden bei schönem Wetter draußen schon frühstücken können, aber ist hier alles nicht.
Der 64-Jährige zeigt auf einen blühenden Garten mit kleinem Pool. Sein Vier-Sterne-Haus ist nicht nur bei Geschäftsleuten beliebt, sondern auch von Touristen gut frequentiert. Normalerweise. Nun ist sein Haus fast leer. Lange halte er das nicht mehr durch, sagt Otto Ley.
Ich kann zwar privat ein bisschen, aber ich kann nicht solche Summen dazu steuern. Das geht einfach nicht.
Die entgangenen Umsätze aufzuholen ist in der Hotelbranche jedoch kaum möglich, erklärt Manager Dirk Iserlohe. Die Verluste, die Dorint-Kette allein für dieses Jahr erwartet, seien selbst auf lange Sicht kaum zu finanzieren.
Auf Deutsch gesagt zwischen 50-60 Millionen Euro. Und daran kann man schon erkennen, dass eigentlich ein Kredit hier das nicht probate Mittel ist.
Stattdessen hofft Iserlohe nun auf eine Art Solidarpakt zwischen Hotels und Verpächtern, sodass Verluste geteilt werden könnten.
Arbeiten im Hotelzimmer statt im Büro, wie Vivien Leue berichtete. Und das waren die Wirtschaftsthemen im Deutschlandfunk der Abend. Hier folgen jetzt um 18 Uhr die Nachrichten und dann berichten wir ab 18.10 Uhr unter anderem über den Pflegebonus, den die Bundesregierung auf den Weg gebracht hat und ein Thema dann auch die verlängerte Reisewarnung.